SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und das hier sind ganz besondere Hühner. Was da gackert, sind sogenannte Zweinutzungshühner. Anders als Hochleistungshühner, die entweder aufs Eierlegen spezialisiert sind oder für die Mast gezüchtet wurden, liefern Zweinutzungshühner beides. Genügend Eier und genügend Fleisch. Echte 2-in-1-Hühner eben, findet dieser Kantinengast.
So wie Ganzjahresreifen, die können beides, die Hühner quasi.
Nur beides nicht ganz so gut. Wie das Fleisch der Hühner schmeckt, das wollten Forschende in einer Verkostungsstudie rausfinden. Mehr dazu später im Gespräch mit der wissenschaftlichen Studienleiterin. Außerdem gucken wir heute, was Supermärkte und Bundesregierung für mehr Tierschutz tun. Zuerst aber geht's ums Klima. Für Freitag hatten Fridays for Future zum Klimastreik aufgerufen, um vor der Europawahl ein Zeichen zu setzen. Seit den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament vor 5 Jahren ist die Stimmung ganz schön gekippt. Damals wurde im Wahlkampf vor allem über ein Thema gesprochen: Was können wir gegen den Klimawandel tun? Ganz anderes Bild jetzt. Viele Politiker hoffen auf Punkte im Wahlkampf, wenn sie besonders laut gegen mehr Klimaschutz wettern. Wie lässt sich dieser Stimmungsumschwung erklären? Dazu Dominik Bartoschek aus der ARD-Klimaredaktion.
Frühjahr 2019.
Klimaschutz! Klimaschutz!
Hunderttausende junge Menschen der Fridays for Future-Bewegung gehen in ganz Europa auf die Straße. Ihre Forderung: mehr Klimaschutz. Und die Politik greift diese Stimmungslage im damaligen EU-Wahlkampf auf und macht sich, mit Ausnahme der Rechtspopulisten, diese Forderung zu eigen. Beispiel: Manfred Weber, damals Spitzenkandidat der konservativen EVP, in einem Radiointerview.
Der Klimawandel ist eine historische Herausforderung und deswegen ist es gut, dass wir in Europa einen breiten Konsens haben, dass wir bis 2050 einen Umstieg zur klimaneutralen Wirtschaft hinkriegen. Und das ist eine Mammutaufgabe, Wirtschaft umzubauen. Und wir verpflichten uns dazu. Wir wollen weiter die Ersten sein auf der Welt, die gegen den Klimawandel kämpfen.
Vorwahlumfragen von damals zeigen, die Botschaft kommt an. In vielen Staaten, auch in Deutschland, sagt eine Mehrheit der Bevölkerung, Klimapolitik sollte im Wahlkampf die wichtigste Rolle spielen. Und bei der Wahl selbst gibt's dann starke Stimmenzuwächse für die Grünen. Den Klimaschutz scheint jetzt nichts mehr aufzuhalten. Oder? 5 Jahre später. Europaweit protestieren Bauern gegen Umwelt- und Klimaschutzauflagen. Und die europäische Politik greift im diesjährigen Wahlkampf, vor allem auf konservativer Seite, diese Stimmungslage erneut auf, streicht jetzt reihenweise ambitionierte Klimaschutzgesetze oder schwächt sie ab. Wichtige Wahlkampfthemen für die Bevölkerung laut Umfragen: Wirtschaftswachstum, Kampf gegen Armut, Verteidigung, Asyl, Klimaschutz weit abgeschlagen. Kein Wunder, dass in vielen Wahlkampfreden, wie hier bei Markus Söder zum Beispiel, nun das Wörtchen "aber" eine große Bedeutung erhält.
Wir sind für Klimaschutz. Wir glauben, dass Europa seinen Beitrag erbringen kann und muss für den Klimaschutz. Aber eben nicht auf Kosten von Wohlstand.
Der Politikwissenschaftler Manuel Müller vom Finnish Institute of International Affairs forscht zu EU-Themen. Unter anderem beobachtet und analysiert er die politische Stimmung in der Bevölkerung. Er glaubt, dass der Klimaschutz und grüne Positionen in diesem Wahlkampf so schlecht dastehen, ist eher der Normalfall als die Ausnahme.
Es war gewissermaßen 2019 ein besonders gutes Jahr für die Grünen und jetzt ist es eher ein normales Jahr für sie, gar nicht mal so ein besonders schlechtes.
Ausschlaggebend für ihn: die Fridays for Future-Proteste sind aus der Wahrnehmung verschwunden. Stattdessen Krisenstimmung. Corona, Ukraine, Energieknappheit, Inflation. Der Alltag vieler Menschen sei in den vergangenen Jahren schwieriger und mühsamer geworden, sagt er. Das Denken an das Wohlergehen künftiger Generationen damit stark in den Hintergrund getreten.
Das stärkt dann eben die Positionen von denjenigen, die eben zum Beispiel im Klimaschutz sagen, wir sollten es nicht übertreiben und erstmal eben auch an uns selbst denken.
Außerdem, so Müller, sei der Klimaschutz auf EU-Ebene in den vergangenen 5 Jahren so wichtig geworden, dass er plötzlich zum Opfer seines eigenen Erfolgs und zur Zielscheibe von Protesten werden konnte.
Es wird nicht mehr nur darüber geredet, dass man Klimaschutz machen müsste, sondern es gibt tatsächlich jetzt auch Maßnahmen, die dann zu Einschränkungen führen. Und diese Einschränkungen sind natürlich immer umstritten und bilden eine Möglichkeit, um dann eben auch gegen Klimapolitik zu polemisieren. Oder man kann es auch freundlicher ausdrücken, um legitime Diskussionen darüber zu führen, auf wen eigentlich diese Einschränkungen fallen sollen.
Ganz überraschend kommt diese Entwicklung für Müller übrigens nicht. So hätten, neben den Grünen, bei der vergangenen Wahl ja auch die Parteien zugelegt, die schon damals gegen mehr Klimaschutz gewesen seien. Diese Position habe es also schon immer gegeben, nur in diesem Jahr schlage das Pendel eben sehr stark in genau diese Richtung aus. Allerdings könne sich das auch jederzeit wieder ändern.
Je offensichtlicher die Auswirkungen des Klimawandels auch jetzt schon in der Gegenwart sind, desto einfacher wird es dann natürlich wieder auf der anderen Seite sein, dass Parteien sagen, wir müssen da jetzt schnell handeln. Ich glaube, dass diese beiden Argumente jedenfalls nebeneinander existieren und das Pendel da auch wieder in die andere Richtung schwingen wird.
Noch scheint es also nicht ausgemacht, dass der Klimaschutz in der EU dauerhaft auf verlorenem Posten steht.
Nächstes Thema. Wie leben Schweine und Kühe in den Ställen und wie geht es Katzen, Hunden und exotischen Heimtieren? Das Bundeskabinett hat kürzlich neue Gesetzespläne für den Tierschutz beschlossen, die jetzt noch durch den Bundestag müssen. Die neuen Regeln gefallen weder Tierschutzbund noch Bauernverband. Eva Huber.
Eins ist dem Bundeslandwirtschaftsminister sehr wichtig. Eine urdeutsche Hunderasse bleibt auch mit den neuen Regeln im Tierschutzgesetz erhalten.
Der Dackel hat eine Zukunft. Dieses Gesetz verbietet den Dackel nicht nur, sondern ist ein Pro-Dackel-Gesetz, weil es dem Dackel hilft, schmerzfrei zu leben.
Davor hatten Züchter ihre Sorge geäußert, dass es doch ein Anti-Dackel-Gesetz sein könnte. Hintergrund ist, dass Özdemir die Regeln zur Qualzucht verschärfen will. Qualzucht, das ist, wenn Tiere gezielt angezüchtete Merkmale haben, unter denen sie leiden. Zum Beispiel eine starke Knautschnase beim Mops oder eben ein sehr langer Rücken beim Dackel, der dadurch teils Rückenprobleme bekommt. Tiere mit Qualzuchtmerkmalen weiter für die Zucht zu verwenden, ist zwar schon lange verboten, aber bisher ist sehr unkonkret formuliert, wann genau das gilt. Jetzt soll eine Liste mit Qualzuchtmerkmalen für Orientierung sorgen. Außerdem sollen Züchter nicht mehr für solche Tiere werben dürfen. Und Özdemir nimmt die Welpenmafia ins Visier.
Wir wollen Geschäfte mit Tierleid verhindern. Der Onlinehandel mit Heimtieren bietet derzeit leider auch betrügerischen und kriminellen Aktivitäten der Anbietenden eine Plattform.
Bald sollen deshalb Menschen, die Tiere online verkaufen, Name und Anschrift hinterlegen müssen. Neben Haustieren soll es auch neue Regeln für Nutztiere wie Kühe, Schweine, Hühner geben. Größere Schlachthöfe sollen in Zukunft das Töten und Schlachten filmen, verpflichtend. Damit soll besser überprüft werden können, ob gesetzliche Tierschutzstandards eingehalten werden. Und auch Landwirte bekommen mehr Regeln. Sie sollen Kälbern nur noch mit Betäubung die Hornansätze wegbrennen dürfen und seltener Schweinen die Schwänze kürzen. Ein Punkt hat im Vorfeld zu heftigen Auseinandersetzungen geführt: die Anbindehaltung. Vor allem in Süddeutschland werden Kühe teilweise monatelang im Stall angebunden. Teils sind sie im Sommer dann auf der Weide, teils das ganze Jahr im Stall. Das soll in 10 Jahren verboten sein. Möglich bleibt aber das Anbinden dann, wenn die Kühe mindestens 2-mal die Woche raus ins Freie kommen. Özdemir nennt es einen schmerzhaften Kompromiss.
Mit dieser Ausnahme gewährleisten wir, dass bestehende Rinderhaltungen, die bei der Pflege von Almen und artenreichem Grünland eine wichtige Rolle spielen, weitergeführt werden können.
Die FDP-Politikerin Carina Konrad, Koalitionspartner von Özdemir, könnte sich hingegen kürzere Übergangsfristen vorstellen.
Ich bin ja Landwirtin und habe im eigenen Betrieb noch als Jugendliche selbst erlebt den Wechsel von der Anbindehaltung in einen Laufstall. Und die Kühe, die leben ja regelrecht auf, wenn sie auf einmal frei sich bewegen können und auch frei ihren Tagesablauf gestalten können.
Und Tierschützer kritisieren die Regeln zur Anbindehaltung scharf. Damit werde Tierleid verlängert. Insgesamt ist Tierschützer Thomas Schröder vom Entwurf tief enttäuscht.
Dieses Gesetz ist ein Rückschritt. Es entspricht nicht dem Staatsziel Tierschutz und bringt auch keine großen Tierschutzveränderungen für die Masse der Tiere.
Viele Regeln seien zu lasch, vieles werde gar nicht angepackt. Der Bauernverband hingegen kritisiert die Regeln als wenig praxistauglich. Sie fürchten, dass den Landwirten damit zusätzliche Bürokratie aufgebürdet wird und sie Wettbewerbsnachteile in der EU haben. Es gibt also noch viel zu besprechen, wenn demnächst der Bundestag über das Tierschutzgesetz berät.
Und es geht tierisch weiter. Haben Sie schon mal von Zweinutzungshühnern gehört? Das sind Hühner, die sowohl Fleisch als auch Eier liefern, wie das klassische Landhuhn eben. Klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber solche Hühner sind heute selten. Üblich sind spezialisierte Zuchtlinien, die entweder wie verrückt Eier legen oder in Rekordzeit Fleisch ansetzen. Ein glückliches Hühnerleben dürfte anders aussehen. Und da gibt es noch einen Haken, so Axel Weiß.
Die Brüder der Legehennen sind in dieser Logik überflüssig. Als Hähne legen sie natürlich keine Eier, für die Mast sind sie uninteressant. Deshalb war es lange gängige Praxis, die Brüder der Legehennen millionenfach schon als frisch geschlüpfte Küken zu töten. Das ist in Deutschland inzwischen verboten. Was stattdessen passiert, sehen Tierschützer aber ebenfalls kritisch. Viele männliche Küken von Legelinien schlüpfen gar nicht erst, denn die Eier mit männlichen Embryos werden bis zum 12. Bruttag mithilfe technischer Verfahren aussortiert und meist zu Tierfutter verarbeitet. Dabei könne nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die vernichteten Embryos im Ei bereits Schmerzen empfinden, so der Deutsche Tierschutzbund. Ein anderer Teil der Hahnenküken wird aufgezogen, oft in Osteuropa. Konventionelle Hühnermast. Laut Tierschutzbund bedeutet das überwiegend Bodenhaltung in Ställen auf engstem Raum.
Klingt gar nicht schön. Eine ethische Alternative für alle Nicht-Veganer können sogenannte Zweinutzungshühner sein. Die Tiere gelten als robuster und gesünder. Nur für deren Fleisch und Eier gibt es bisher kaum einen Markt. Um das zu ändern, müssen die Zweinutzungshühner auch geschmacklich überzeugen. Im Projekt Zweiwert haben der Naturlandverband für ökologischen Anbau und die Uni Hohenheim kürzlich in 3 Kantinen in Baden-Württemberg eine Blindverkostungsstudie mit halben Brathähnchen gemacht. Unter anderem im Betriebsrestaurant der Stuttgarter NBW City.
Hallo. Sie sehen, heute gibt es Brathähnchen. Wenn Sie das Brathähnchen wählen, was wir uns sehr wünschen, dass Sie das alle tun, können Sie an der Befragung teilnehmen, weil wir möchten von Ihnen wissen, wie das Hähnchen Ihnen schmeckt, und zwar das Fleisch, das Hähnchen von heute.
Ich mache mit.
Dabei wussten die Gäste bei den jeweils 2 Terminen nicht, ob sie ein Standard-Brathähnchen essen oder ein Zweinutzungshuhn. Inzwischen liegen erste Ergebnisse vor. Darüber habe ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Beate Gebhardt gesprochen. Sie ist Fachfrau für Agrarmärkte und wertet die 600 ausgefüllten Fragebögen gerade aus.
Global, das Gespräch.
Frau Gebhardt, wie haben die Zweinutzungshühner bei der Blindverkostung abgeschnitten?
Sagen wir es mal so. Das halbe Brathähnchen hat denen, die das probiert haben und uns geantwortet haben, geschmeckt. Vielen sogar gut bis sehr gut. Wir sehen, dass das Zweinutzungshuhn dem Standard sehr nahe kommt, insgesamt aber etwas schwächer ausfällt.
Wie erklären Sie sich die Unterschiede zwischen Standardhuhn und Zweinutzungshuhn, was jetzt die Beurteilung der Gäste angeht?
Also wir haben zum einen einen ganz bedeutsamen Kantineneffekt. Also wie wurde das Huhn zubereitet? Das Zweinutzungshuhn hat längere Beine, hat stärkere Schenkel. Und wir sehen vor allem diese Unterschiede, was anders geschmeckt hat, dass der Flügel und auch dieser Schlegel oder der Schenkel herausfordernder war in der Geschmacksbildung und eher mit einem schlechteren Ergebnis als das Standardhuhn, das vertraute Huhn eben abgeschnitten hat. Während wenn man jetzt das Teil der Brust, der Hühnerbrust anschaut, hier die Unterschiede wesentlich geringer waren. Also es kommt darauf an, welche Kantine ich anschaue, wie zubereitet worden ist, und es kommt darauf an, welches Teil des Huhnes ich anschaue.
Es gibt also Unterschiede bei den Schenkeln. Heißt das, man schmeckt, dass das Zweinutzungshuhn anders gelebt hat als ein Standardhuhn?
So kann man das sagen, ganz genau. Also die Zweinutzungshühner, die wir jetzt verkostet haben, kamen ja von einem Betrieb. Ein Betrieb am Bodensee, der diese Zweinutzungshühner gehalten hat. Und die Zweinutzungshühner hatten dort 2/3 ihres Lebens die Möglichkeit, Außenauslauf zu haben. Und damit sind die Tiere viel mehr in Bewegung. Und das ist natürlich der Effekt dann auch auf die Schenkel, die muskulöser sind. Es scheint auch ein bisschen die Genetik hier ein anderes Verhältnis von Brust und Schenkel zu bewirken. Aber vor allem die Haltung macht einen ganz großen Unterschied und dann eben auf die Schenkel.
Also sportliche Hühner sind auch ein bisschen zäher und nicht so zart.
Sportliche Hühner sind kerniger und aromatischer und Manche würden es eben aus der Erfahrung weniger zart und zäher nennen. Letztlich hängt das aber von der Zubereitung ab. Wir sehen andere Gäste in der sensorischen Beurteilung finden das herzhafter, haben einfach da auch nochmal ein anderes, auch ein positiveres Wording. Ne? Also es ist anders, es ist kräftiger, es ist nicht so wässrig, wie das Standardhuhn sonst häufig eben auch ist.
Unterm Strich aber bleibt ja, die Zweinutzungshühner haben bei der Verkostung etwas schlechter abgeschnitten. Im Projekt Zweiwert geht es Ihnen ja auch um eine bessere Vermarktung von Zweinutzungshühnern. Wird die mit diesem Ergebnis schwieriger?
Gewünscht hätten wir uns sicherlich ein ganz eindeutiges Ergebnis, dass Zweinutzungshühner in allen Komponenten, in allen Kantinen besser schmecken. Das wäre sicherlich ganz einfach gewesen, das auch gut aufzugreifen. Wir sind nicht unzufrieden mit dem Studienergebnis, weil es uns zeigt, eben erstens, dass das Zweinutzungshuhn durchaus mithalten kann. Und es zeigt uns zum Zweiten, wo man auch ansetzen kann, sollte, um hier auch noch Verbesserungen zu erreichen. Also es geht auch darum, wie wird zubereitet, wie geht die Köche in der Rezeptur, in der Länge der Zubereitungsdauer, der Gartemperatur um, wie würzt man. Also hier ist auch sicherlich nochmal zu schauen, was man ändern kann. Zweinutzungshühner müssen auf jeden Fall anders zubereitet werden als die spezialisierten Hühner. Wenn die Köche das umgesetzt haben und sich angepasst haben an unterschiedliche Größen, dann hat den Gästen die Hühner auch besser geschmeckt.
Zweinutzungshühner zu halten, kostet die Betriebe ja auch mehr Geld. Was zeigt Ihre Studie? Wären die Kantinengäste auch bereit, mehr fürs Hähnchen zu zahlen?
Ja, die Gäste sind bereit, mehr zu zahlen. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Wir wissen aber auch, wenn wir nach Mehrzahlungsbereitschaften fragen, dass an der Kasse das dann manchmal auch anders funktioniert und vielleicht auch nicht mehr gezahlt wird. Aber es ist ein ganz wichtiges Signal, was nochmal das Interesse an dem Zweinutzungshuhn und dem Fleisch auch in Kantinen nochmal verdeutlicht, dass hier diese Mehrzahlungsbereitschaft uns auch mitgeteilt wurde.
Was sind denn die nächsten Schritte? Was muss passieren, damit Zweinutzungshühner bald kein ganz so kleiner Nischenmarkt mehr sind?
Also wir haben tatsächlich jetzt zwei Richtungen, wo wir die Zweinutzungshühner sehen. Das eine ist in der Direktvermarktung, dort wo es auch erprobt und geübt wird und durchaus mit Erfolg in dieser persönlichen Ansprache im kleinen Umfeld der Landwirte für Eier und auch Fleisch funktioniert. Die größte Herausforderung ist eben dann, in den Handel oder in die Kantinen zu gehen, also in den Bereich, wo es nicht mehr um die Direktvermarktung geht, wo es um größere Mengen geht. Und da sind die Schritte sehr groß. Wir bräuchten größere Herden, wir bräuchten größere Mengen, wir bräuchten verlässlichere Mengen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Man bräuchte auch Schlachthöfe, die eben dann die Tiere auch auffangen können. Wir brauchten diese Logistik und wir bräuchten vor allem im Handel oder auch in der Gastronomie dann Ansätze, die nochmal den Verbraucher deutlicher machen. Hier handelt es sich um Zweinutzungshühner mit besonderen Werten, mit besonderen Eigenschaften, die dann einen höheren Preis begründet. Also wir werden hier noch einen langen Atem benötigen. Umso hilfreicher finde ich, dass es Pionierunternehmen gibt wie dem Hönighof, der mit uns jetzt kooperiert hat und eine größere Herde auch gehalten hat an Zweinutzungshühnern, genau um solche Erfahrungen zu sammeln.
Sagt Beate Gebhardt von der Uni Hohenheim. Vielen Dank. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass wir bald alle in der Kantine Zweinutzungshühner essen. Aber vielleicht landen sie in Zukunft zumindest etwas öfter auf den Tellern als heute. Beate Gebhardt hat noch gemeint, sie könnte sich das Fleisch von Zweinutzungshühnern auch gut in einem Curry vorstellen, mit Gemüse und Reis. Sie hören Global, das Umweltmagazin. Auch bei den spezialisierten Hühnern tut sich etwas. Die sind Tierschützern zufolge oft völlig überzüchtet. Die Masthühner wachsen demnach so schnell, dass ihre Skelette und inneren Organe überfordert sind. Aber einige große Supermärkte stellen inzwischen um auf Masthühner, die langsamer wachsen. Das ist ein Ergebnis des neuen Tierschutzrankings der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt. Dabei wurde geschaut, wie ernst nehmen die großen Supermärkte und Discounter in Deutschland den Tierschutz? Susanne Henn aus der SWR-Umweltredaktion weiß mehr.
Es ist noch jede Menge Luft nach oben. So das Ergebnis der Studie, bei der sich die Stiftung 11 Supermärkte und Discounter in Sachen Tierschutz mal genauer angeschaut hat. Denn auch die Bestplatzierten erreichen gerade mal ein Drittel der möglichen Punkte. In der Schule gäbe es dafür maximal eine 4. Die ersten fünf im Ranking liegen sehr dicht beieinander. Ganz vorne Aldi Süd und Nord mit jeweils 36% der möglichen Punkte. Direkt dahinter Teegut, das aber im Vergleich zum Ranking von 2020 von 51 auf 35% ziemlich abgestürzt ist. Auch Lidl hat sich etwas verschlechtert. Auf den letzten Plätzen liegen Edeka, Netto und Bela. Einige Unternehmen, so die Autorinnen und Autoren der Studie, bemühen sich in verschiedenen Bereichen sichtbar. Und das betrifft vor allem die Haltung von Masthühnern und die Fischerei. So sind 5 Unternehmensgruppen bereits der europäischen Masthuhn-Initiative beigetreten. Das bedeutet de facto den Ausstieg aus den besonders problematischen Stallhaltungsformen 1 und 2 und ebenfalls eine Verbesserung gegenüber den Anforderungen der Initiative Tierwohl. Aus welcher Haltungsform das Tier kommt, steht übrigens auf der Verpackung. Auch bei den Fischen gibt es Fortschritte. Zur Initiative Tierschutzstandards Aquakultur gehören mittlerweile 6 der 11 Lebensmittelkonzerne. Diese Initiative will sowohl bessere Bedingungen für Tiere erreichen, die in Gefangenschaft gezüchtet werden, als auch verpflichtende Standards für den Wildfang. Besonders Aldi, Lidl und die Rewe Group sind auf dem Weg auch schon ein gutes Stück vorangekommen. Das sind die Lichtblicke beim Tierschutz, aber daneben gibt es auch ziemlich viel Schatten. So zum Beispiel beim Thema Haltungsform für alle Tiere. Zwar gibt es eben bei Masthühnern und Fischen zumindest in einigen Unternehmen deutliche Verbesserungen, für anderes Geflügel wie Legehennen, Mastputen, Enten und Gänse gilt das aber nicht. Ihre Zucht ist immer noch besonders qualvoll. Bei Milchkühen zeigt sich eine leichte Verbesserung, Mastschweine warten noch auf bessere Zeiten. Zumindest Aldi Nord und Süd haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 bei allen Tierarten aus den niedrigsten Haltungsformen 1 und 2 auszusteigen. Auch Rewe plant in diese Richtung. Andere Lebensmittelunternehmen, so das Fazit der Studie, müssten dringend folgen, denn insgesamt seien die Bemühungen in der Branche für mehr Tierschutz allenfalls mäßig.
Insekten, genau. Um die dreht es sich wieder vom 31. Mai bis zum 9. Juni. Denn die Naturschutzorganisation NABU ruft wieder zum Insektensommer auf. Dabei können wir alle 6-Beiner zählen, die wir innerhalb von einer Stunde an einem sonnigen, windstillen Tag sehen. Der NABU schlägt vor, diesmal besonders auf Feuerwanzen zu achten. Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion, warum denn nun die Feuerwanze?
Naja, Wanzen haben laut NABU wohl gerade keinen guten Stand. Es gibt zwar 1000 Wanzenarten in Deutschland, aber die nervige Bettwanze hat es anscheinend tatsächlich geschafft, den Ruf der Wanzen allgemein zu beschädigen. Dabei ist die Feuerwanze eine echte Bereicherung in unseren Gärten und Parks, denn die ist wie eine kleine Müllabfuhr und verspeist gerne abgestorbene Samen, Blätter und tote Tiere, aber auch Insekteneier und Schneckeneier stehen auf ihrem Speiseplan und dabei bestäubt die Feuerwanze quasi nebenbei auch die Pflanzen. Und natürlich, das hat der NABU sich dann auch gedacht, ist es vielleicht einfacher ins Insektenzählen zu kommen, wenn ich schon mal eine Insektenart, die Feuerwanze, der insgesamt 33.000 Insektenarten kenne, die es in Deutschland gibt. Also Augen auf und Feuerwanzen suchen.
Und wie erkenne ich die Feuerwanze?
Ja, also es dürfte nicht allzu schwer sein, die Feuerwanze zu finden, denn sie ist gerne in großen Gruppen unterwegs und liebt dabei ein gutes Sonnenplätzchen. Die ist ungefähr so groß wie unser kleiner Fingernagel und rot mit einem schwarzen Muster. Auffällig ist das schwarze Dreieck. Kurz unter dem Kopf, dann kommen 2 schwarze Punkte, einer links, einer rechts auf den roten Flügelchen und dann viel Erfolg beim Zählen, denn die klüngeln sich ganz gern mal auf einem Haufen. Das dürfte also bestimmt herausfordernd, aber nicht weniger spaßig werden.
Leider sind die Wetteraussichten in vielen Gegenden eher mau, aber vielleicht zeigt sich die Sonne doch ab und zu. Es ist ja Zeit bis zum 9. Juni, bis zur Europawahl. Da können Sie erst wählen gehen und dann noch eine Runde Insekten zählen. Das war Global, das Umweltmagazin. Uns gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie's gut.